Ja, wir starten heute mit einer Predigtreihe, die ich sehr spannend finde. Es geht um die Aussagen von Jesus Christus über sich selbst, wer er ist. Das sind Eigenschaften von Jesus, seine Persönlichkeit, sein Charakter, die sogenannten Ich-Bin-Worte. Es gibt insgesamt 7 solcher Aussagen in der Bibel, die Jesus gesagt hat. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Gibt es einen anderen Glauben, eine andere Religion, Religionsstifter, die sowas von sich behauptet haben? Jesus Christus bringt damit klar zum Ausdruck, wer er ist. Jesus lässt uns nicht im Dunkeln über sich selbst, über seinen Auftrag und seine Mission hier auf dieser Erde. Diese 7 Sätze und ihre Bedeutung für das Leben jedes Menschen haben eine Auswirkung. Wenn wir uns also in den nächsten Wochen mit diesen Ich-Bin-Worten beschäftigen, dann hoffe ich nicht, dass es so sein wird wie zur Zeit Jesu. Weil zu dieser Zeit haben viele nach den Aussagen die Nachfolge beendet und sind wieder nach Hause gegangen. In Johannes 6 können wir das nachlesen. Sie konnten die Konsequenzen dieser Aussagen nicht ertragen und waren dazu nicht bereit. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12: Wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr nicht auch weggehen? In Johannes 6, Vers 66 und 67. Und auf diese Frage von Jesus gibt Petrus eine ehrliche, einfache Antwort. Wohin sollen wir denn gehen, Jesus? Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du bist der heilige Gott. Von Leonardo da Vinci gibt es einen Satz, der das Ganze eigentlich auf den Punkt bringt. Wer die Quelle kennt, der geht doch nicht zum Wassertopf. Heute starten wir mit dem ersten Wort des ewigen Lebens, mit dem ersten Schritt vielleicht in deinem Leben hin zur Quelle. Ich bin das Brot des Lebens. Dieses Ereignis und das, wie das dann dieser Satz auch gesagt wurde, finden wir in Johannes 6, 71 Kapitel, die voll sind mit einem spannenden Dialog zwischen Jesus und seinen Jüngern, aber auch zwischen Jesus und der Menschenmenge, die da waren. Nehmt euch mal Zeit, dieses Kapitel zu Hause in Ruhe zu lesen. Es lohnt sich wirklich. Da ist so viel Spannung und Dynamik drin. Wieder mal folgen ganz viele Menschen Jesus. Männer, Frauen und Kinder. Sie wollen ihn hören, aber auch noch viel mehr sehen, was da so bei Jesus passiert. Und dass bei Jesus immer was passiert, das hat sich inzwischen rumgesprochen. Also man kann sagen, bestimmt 10.000, vielleicht 12.000 Menschen, die auf dem Berg bei Jesus sind und hören wollen, was Jesus zu sagen hat. Das Problem ist, an dem Tag funktioniert das Catering nicht. Streetfood wird nicht angeboten, die Menschen haben Hunger. Für Jesus ist das kein Problem. 2 Fische, 5 Brote und hinterher sind alle satt. Das hinterlässt mächtig Eindruck bei den Menschen. Und was passiert? Am nächsten Tag suchen sie ihn und wollen wieder in der Nähe Jesu sein. Sie erwarten vielleicht wieder eine Fütterung. So wie in der Wüste, Manna vom Himmel, immer etwas zu essen haben. Das haben die Juden doch aus ihrer eigenen Geschichte gelernt. Jesus fordert sie aber auf, sich Speise zu verschaffen, die nicht vergänglich ist. Zu Beginn des Wirkens Jesu ist er 40 Tage in die Wüste gegangen und hat gefastet. Und Jesus Christus als Mensch mit einem menschlichen Körper hat 40 Tage keine Nahrung zu sich genommen. Ich glaube, ihr könnt erahnen, wie hungrig er war. Und dann kommt der Satan und stellt dem hungrigen Jesus eine verführerische Frage. Mach doch aus den Steinen Brot. Eigentlich ein leichtes für Jesus. Doch seine Antwort darauf: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Matthäus 4, Vers 4. Und genau dasselbe sagt Jesus jetzt dieser Menschenmenge, die nach Manna und weiteren Beweisen schreit. Es geht doch gar nicht um das Brot, um das des täglichen Lebens, sondern um das Sattwerden der Seele, das Sattwerden des ganzen Menschen mit all seinen Wünschen, Befriedigungen und Bedürfnissen. Und dann sagt Jesus diesen Satz in Vers 35. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, der wird nimmermehr dürsten. Es gibt im Neuen Testament drei Bezeichnungen, die für das Leben verwendet werden. Der eine Begriff ist Bios, der zweite Begriff ist Psyche und der dritte Begriff ist Zoe. Ich glaube, unter Bios können wir uns alle noch irgendwas vorstellen. Bios meint den Menschen als Körper mit Haaren, Haut, mit Sehnen, mit Muskeln. Da wird Bios verwendet, wenn es um das Leben des Körpers geht. Psyche, da geht es um die tiefe menschliche Existenz. Es geht nicht um Materielles, sondern um mein Innerstes, das, was mich ausmacht, das, was mich als Person erkennbar macht. Und Zoe wird von den Schreibern verwendet, wenn es um eine Lebensqualität mit Gott geht. In der Bibel bezeichnet Zoe die höchste Stufe des Seins, des Lebens. Zoe ist Gottes Leben. Und in diesem Kapitel 6 wird dieser Begriff Zoe 18 Mal verwandt. 18 Mal geht es um eine tiefe Sinnfrage nach dem Leben, nach Gottes Leben. Das heißt, Jesus Christus spricht mit diesen Aussagen von dem Leben in Fülle, von einer Befriedigung des Lebens, von Zufriedenheit in meinem Leben. Stellt euch einmal vor, Jesus hätte damals gesagt: Ich bin die Sahnetorte für einen gemütlichen Sonntagnachmittag, oder ich bin ein köstlicher Schokopudding nach dem Mittagessen. Das klingt schon komisch, oder? Schon seltsam. Aber genau das entspricht der Vorstellung vieler Menschen. Religion, ein bisschen Spiritualität, ein ansprechender Weihnachtsgottesdienst, der muss meinen Vorstellungen entsprechen. Das sind genussvolle Desserts des Lebens, aber lediglich verkümmerte Randverzierungen des frommen Denkens. Jesus Christus spricht hier nicht von Religion. Er spricht von seiner elementaren Rolle in Bezug auf die wahre Not des Menschen. Wenn wir an unsere Umgebung denken, dann sehen wir viele hungrige und durstige Menschen inmitten von Wohlstand. Aber woher kommt dieser Hunger, dieser Gier nach Leben? Die Antwort lautet: Gott hat den Menschen in seinem Bild geschaffen, mit dem Ziel, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Doch als der Mensch sich gegen Gott auflehnt, Gottes Worte und Weisungen nicht gehorchen will, verliert er das Ziel und den Sinn seines Lebens und folglich auch das wahre Leben. Seitdem hungert das Herz des Menschen. Überall versucht er, diesen Hunger zu stillen, aber vergeblich. Ich habe in der Bibel drei Charaktere gefunden, drei Menschen, die sehr unterschiedlich in ihrem Wesen sind und in ihrem Charakter, aber alle auf der Suche und dem Sinn des Lebens waren. Die Überschrift über das Leben bei dem ersten wäre wohl Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Dieser Mann ist angewidert von dem normalen Alltag. Kein Spaß, nur Routine. So ein Leben will er nicht führen. In seinem Umfeld sind alle angepasst und machen den Trott mit. Er aber, er sucht das Leben, er will leben. Deshalb besorgt er sich Geld, sein Geld, und zieht in die große, weite Welt, um zu leben. Und anscheinend funktioniert das auch ganz gut, zumindest eine Zeit lang. Freunde hat er genug und jeden Abend Party. Allerdings hat das Ganze einen Haken. Irgendwann ist das Geld weg, die Freunde sind weg und alleine Party machen ohne Geld geht auch nicht. Er muss seinen Lebensstil verändern und damit endet das Kapitel Sex, Drugs and Rock'n'Roll für ihn sehr schnell. Und dann landet er irgendwann bei den Schweinen. Jesus erzählt dieses Gleichnis von dem verlorenen Sohn, den Juden. Und für einen Juden gibt es nichts Schlimmeres, nichts Tieferes, als bei Schweinen zu leben, bei den unreinen Tieren. Und ja, das ist das, was Jesus damit aussagen will, wie sehr dieser Sinn und diese Suche enden kann. Vor einigen Jahren hatte ich einen Kunden in Frankfurt. Es war der Einkäufer von mehreren Fotogeschäften und ich hatte jeden Montag um 11 Uhr einen Termin bei ihm. Das Problem war allerdings, sein Büro war in der Kaiserstraße in Frankfurt. Parallelstraßen dazu sind Taunusstraße, Elbestraße, Weserstraße. Also genau im Rotlichtbezirk der Stadt. Ich bin dann jeden Montag in das Parkhaus in die Nähe gefahren, habe meinen Wagen abgestellt, um zu dem Kunden zu gehen. Auf dem Weg dahin bin ich an Bordellen und Methadon-Ausgabestellen vorbeigekommen, bei denen Süchtige auf ihre Spritze gewartet haben. Ich bin an Menschen vorbeigekommen, die in Blut- und Urinlachen lagen, umgeben von Flaschen und Spritzen. Wenn das Neonlicht nicht mehr leuchtet, dann scheint das Leben in einem anderen Licht. Diese Menschen sind auf der Suche nach dem Leben, dem Glück, der Liebe und dem Geld bei den Schweinen angekommen. Zum Glück geht die Geschichte des verlorenen Sohnes weiter. Er findet den Weg zum wahren Leben zurück. Was bei den Menschen in Frankfurt geworden ist, das weiß ich leider nicht. Bei der zweiten Person sieht das ganz anders aus. Verwöhnt und verzogen. Er kann sich durch seinen gesellschaftlichen Status viel leisten. Keine Zukunftsängste haben müssen, ist doch schon ein großer Luxus. Keine Sorgen sich machen müssen um das tägliche Brot. Das entspannt ungemein. Hobbys zu haben, auf die andere neidisch sind, das ist was Feines. Besonders gut zu sein, aufzufallen und bewundert zu werden, das tut der Seele gut. Immer mit dem neuesten Auto unterwegs zu sein, Hybrid, Elektro, selbst der AMG-getunte Verbrenner, alles steht in der Garage. Ist das nicht klasse? Und iPhone, MacBook, Apple Watch, immer vom neuesten Stand. Natürlich, ich kann es mir doch leisten. Geld macht glücklich, sagt man, oder? Und dann auch noch eine soziale Ader haben, das ist doch perfekt. Hier mal was spenden oder vom Überfluss abgeben, kein Problem. Dem Sozius die getragene Jeans bringen, alles richtig gemacht, oder? Anscheinend doch nicht, denn der reiche Jüngling, von dem Jesus in Matthäus 19 spricht, kommt zu Jesus und fragt ihn nach dem Weg zum ewigen Leben. Ich habe alles und bin trotzdem nicht zufrieden. Ich müsste glücklich sein und zufrieden, aber ich bin es nicht. Mir fehlt was im Leben, der Sinn. Jesus gibt dem reichen Jüngling auf seine Frage eine Antwort. Verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen und folge mir nach. Oh nein, das ist ja wohl die schlechteste aller Antworten, die man geben kann. Lieber noch etwas spenden oder ich wäre sogar bereit zum Fasten. Das würde ich noch hinbekommen. Aber alles aufgeben? Mein Leben komplett verändern? Mit dieser Antwort habe ich so nicht gerechnet. Ich bin doch gut. Ich bin doch ein guter Mensch. Mit einer inneren Zerrissenheit geht der Mann nach Hause und bleibt bei seinem gewohnten Leben. Er kann nicht loslassen von den Annehmlichkeiten, an die er sich gewöhnt hat. Und bitte versteht mich hier nicht falsch. Das Problem dieses Menschen war nicht sein Reichtum, sondern seine Herzenshaltung, seine Lebenseinstellung. Sein Reichtum stand ihm im Weg und er hat nicht zu dem Anspruch von Jesus gepasst, folge mir nach. Verändere dein Leben nicht ein bisschen, sondern ganz. Unsere dritte Person, die wir uns jetzt anschauen, ist ganz anders. Ein Mann, der anpacken kann. Kein aufdringlicher Typ, eher der Stille. Aber wenn es drauf ankommt, dann gibt er Gas. Er hat sich zum Glauben an Jesus bekannt und sich auch einer Gemeinde angeschlossen. Was? In der Gemeinde werden Mitarbeiter gesucht. Wenn ihr mich wollt, bin ich bereit. Es ist zwar keine so großartige Aufgabe, den Armen und Alleinstehenden zu dienen. Wenn die Gemeindeglieder aber mich dafür vorgesehen haben, dann mache ich das natürlich gerne. Die Ältesten zu unterstützen, da bin ich dabei. So ein Mensch ist das. Wisst ihr, von wem ich spreche? Von Stephanus aus der Apostelgeschichte. Das ist unsere dritte Person. In der Bibel wird beschrieben, Apostelgeschichte 6, Vers 5, und das Wort gefiel der ganzen Menge Gemeinde und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Was für eine schöne Aussage über einen Menschen, voll des Glaubens und des Heiligen Geistes. Und seine Geschichte geht auch noch weiter. Stephanus geht nun seinen Weg unbeirrt. Er engagiert sich stark in der Gemeinde. Und Stephanus voll Glauben und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. So eine Lebenshaltung bringt viel Aufsehen, nicht nur im positiven Sinne. Da gibt es Menschen, die wollen so etwas nicht sehen und erleben. Stephanus wird angefeindet und muss seinen Glauben verteidigen. Das tut er auch in einer solchen Art und Weise, dass alle nur noch sprachlos sind. Und Sprachlosigkeit macht aggressiv. Und leider kommt es dann zum Eklat. Am Ende wird Stephanus getötet. Da lebt jemand im Glauben, engagiert sich für Gemeinde und wird am Ende angefeindet und in diesem Fall auch getötet. Zum Glück noch nicht die Normalität hier bei uns in Europa. Wenn man aber diese Lebensgeschichte in der Apostelgeschichte in Ruhe liest, stellt man fest, Stephanus war in seinem Glauben gefestigt und er hatte eine tiefe Verbindung zu Jesus Christus. Er hat den Sinn in seinem Leben gefunden. Ein Leben in der Nachfolge ist kein Sonntagsnachmittagsspaziergang mit anschließender Süßigkeit. Hier geht es um das Ganze, um dein ganzes Leben. Vielleicht erkennst du dich in der einen oder anderen Person wieder. Vielleicht bist du auch ein Mix aus allen drei Personen oder heute der und morgen der. Jesus Christus hat vor über 2000 Jahren zu den Menschen gesagt: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Und diese Aussage gilt auch heute für dich. Nachdem Jesus diese Worte gesagt hat, sind viele seiner Jünger fortgegangen. Auch du musst dich entscheiden: Bleibst du bei Jesus? Kommst du zu Jesus zurück oder gehst du nach Hause? Bist du hungrig nach dem Leben? Hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Wenn du Jesus nachfolgen willst, dann musst du ihm vertrauen. Wenn Jesus das Brot des Lebens ist, welche Auswirkungen hat das dann für dein Leben? Vertrauen auf Jesus in allen Lebensbereichen. Das betrifft alle Lebensbereiche, finanzielle Dinge, Schule, Arbeit, Ängste, Teuerung, Inflation, die kommt, gesundheitliche Themen, krank werden, alt werden, all das, was den Menschen betrifft und belastet, Verlust von Menschen. Vertraust du Jesus? Alle Lebensbereiche ihm unterstellen? Er hat zugesagt, uns nicht alleine zu lassen. Er will uns in praktischen Dingen, auch im kleinen Alltag, helfen. Da, wo wir gar nicht um seine Hilfe bitten, ist Jesus da. Wollt ihr mal so eine Geschichte hören, die Jörg und Colette passiert ist? Kommt doch mal hoch und erzählt uns das.
Ja, wir haben besondere T-Shirts an, die etwas ausdrücken. Und das passt sehr gut zu dem, was wir erlebt haben. Auf dem T-Shirt ist ein Kreis mit lauter Fischen, graue Fische, die in einer Richtung schwimmen. Aber unter diesen grauen Fischen sind eben auch mintfarbene Fische, die genau entgegengesetzt schwimmen. Und gegen den Strom zu schwimmen, das haben wir selber praktiziert, ohne es vorher zu wissen. Es geschah im Mai diesen Jahres. Wir waren vom 13. bis 16. Mai in Berlin mit zwei befreundeten Ehepaaren. Wir wollten einfach mal die Stadt kennenlernen, und so sind wir fröhlich los. Wir haben uns einquartiert in einem schönen Hotel und haben unsere Sachen dann in unserem Zimmer hingelegt. Und ich bin auch noch von der älteren Sorte. Ich nehme immer noch viel Geld mit, weil ich dachte, wir müssen das Zimmer doch bezahlen. Also hatte ich 400 Euro bar mitgenommen. Und ich dachte, ich machte den Schrank auf und guckte, ich sah den Tresor im Schrank. Jetzt war ich aber in der Zeit vorher so angespannt und ich hatte keine Lust, noch irgendwie irgendetwas durchzulesen, gucken, wie bedient man nun den Tresor. Und da dachte ich, nein, ich verstecke das Geld. Ich hatte mir diesen Brustbeutel genommen, von zu Hause mitgenommen. Darin hatte ich 400 Euro reingetan und dann diesen Beutel in einen Müllbeutel reingetan, einen kleinen weißen Müllbeutel. Dann gut zusammengepackt und dann dachte ich, wo verstecke ich den wohl? Ich hatte neben am Boden meinen Rucksack und da dachte ich, ja, da tue ich es wohl rein. Und ganz tief unten, also soweit es nur ging, habe ich dann hier mein gutes, kostbares Gut reingetan. Und ich dachte, wenn der Zimmerservice kommt oder so, sieht schon den offenen Tresor, dann der Gedanke, bei uns gibt's ja wohl nichts zu holen. Und mit diesem guten Gewissen sind wir dann nachher nach Berlin aufgemacht.
Ja, es war ja immer so, dass wir dann spazieren gegangen sind in Berlin und abends so 21:30 kamen wir zurück. Und jetzt war das spannend, weil ein Ehepaar uns erzählte, sie haben 100 Euro gestohlen bekommen. Und da habe ich zu Colette gesagt, mal gucken, ob unser Geld noch da ist oder ob es nicht auch gestohlen ist. Wir kamen abends um 21:30 nach Hause und der erste Gang meiner Frau war an den Rucksack, wo sie das Geld versteckt hatte. Und dann griff sie da rein.
Und ich griff und ich griff und ich suchte und ich suchte und ich suchte und ich fand Nichts. Mir ist das Herz bald in die Hose gefallen. Nicht sowas aber auch. Hätte ich doch. Naja, aber jetzt ist das Geld auch weg. Also hier muss jemand an unseren Sachen gewesen sein. Wahrscheinlich Zimmerservice, weil die haben ja eine Generalkarte. Die können in jedes Zimmer rein. Aber mir war es ganz elendlich zumute und dachte, das Geld sehen wir wohl nie mehr wieder.
Es war dann so, dass wir abends bei uns in unserem Zimmer nochmal zusammenkamen als drei Ehepaare. Und dann haben wir gesagt, wir wollen uns dieses Wochenende nicht vermiesen lassen vom Teufel. Wir wollen einen darauf trinken, dass wie auch immer, wir wollen uns das nicht vermiesen lassen. Da haben wir uns einen guten Schnaps ausgegossen und haben den getrunken und haben gesagt, jetzt gerade nicht. Der Sieg gehört Jesus Christus und nicht dem Teufel. So haben wir den Abend dann beendet um 12. Und dann sagte meine Frau, komm, lass uns noch beten. Wir bringen das alles unserem Herrn Jesus Christus.
Ja, es war mir ein Bedürfnis, weil es war ja doch noch irgendwie in meinem Herzen, ich muss das jetzt noch mal loswerden, ich muss zu Jesus. Und ich habe gebetet, wie ich sonst nie beten würde. Aber ich habe mal so konkret, weil es mir auf dem Herzen lag. Und ich habe zu Jesus gesagt, Jesus, du weißt um die Person, die bei uns im Zimmer war. Und du weißt, dass sie das Geld aus dem Rucksack entwendet hat. Und ich bete jetzt, Herr, schenke, dass diese Person so ein schlechtes Gewissen bekommt, dass sie morgen früh das Geld wieder zurückbringt. Amen. Und Jörg hatte auch noch einen Gedanken.
Mein Gedanke war folgender, schon verrückt eigentlich. Mir kam die Geschichte der Bundeslade, das Heiligtum Gottes in Sinn, was die Philister gestohlen hatten. Ihr kennt die Geschichte und dann ging es ins Philisterland und Unheil und Zeuchen folgten. Und die haben gesagt, das ist was ganz Heiliges, muss zurück nach Israel. Die haben es dann zurückgebracht nach Israel. Und so war mein Gedanke der, bringt das Geld zurück, wie die Bundeslade ins geheiligte Land.
Naja gut, nach dem Gebet bin ich schon mal ins Badezimmer, habe mich fertig gemacht und habe mich schon mal ins Bett gelegt, während Jörg sich dann fertig gemacht hat im Badezimmer.
Und wie das so ist, ich saß auf dem Thron und gucke nach vorne und da waren unsere Kulturbeutel an der Heizungsstange und ich glaube, ich traute meinen Augen nicht und da habe ich gesagt, was sehe ich denn da? Einen Müllbeutel im Kulturbeutel. Und ich greife dazu und sehe genau diesen Beutel. Und da habe ich gesagt, mal gucken, ob da noch Geld drin ist. Und ich mache das auf und ziehe 400 Euro raus. Und dann rufe ich meine Frau und sage, es ist ein Wunder geschehen, komm mal vorbei. Sie kommt und sagt, hier ist das ganze Geld doch. Dann habe ich vorwurfsvoll gesagt, hast du das Geld denn aus dem Rucksack vielleicht dahin getan, hat sie gesagt, nein, bist du denn verrückt, ich leg das doch nicht dahin und so weiter. Und dann sind wir wieder in die Stille gegangen, haben Gott gedankt, haben wieder gebetet und dann kamen folgende Gedanken.
Ja, also, dass Gott so schnell antwortet, mir kam dann das Wort Gottes in den Sinn, in Jesaja 65, da steht, und es wird geschehen, ehe sie rufen, werde ich antworten. Es ging mir unter die Haut, sag ich, Herr, du hast ja unser Gebet schon erhört, so schnell. Und wir sind so dankbar, dass wir die 400 Euro wieder zurückbekommen haben. Und ja, weil wir so dankbar waren und ich habe noch ein bisschen darüber nachgedacht, da kam mir doch ein Gedanke, ein neuer Gedanke in den Kopf. Aus Dankbarkeit, dass wir die 400 Euro wieder zurückbekommen haben, habe ich einen 20-Euro-Schein vor meinem inneren Auge gesehen und einen Zettel. Und dann hatte ich gedacht, okay, diese Person werden wir belohnen für die schlechte Tat, werden unsere Dankbarkeit ausdrücken. Und ich habe gedacht, naja, die Bediensteten sind ja meistens, von anderer Nationalität, ich schreibe mal Thank you auf einen Zettel und wir legen 20 Euro auf den Tisch als ja, unser Dank, also etwas Gutes für etwas, was die Person ja uns angetan hat.
Der folgende Gedanke, der noch dabei eine Rolle spielte, war, wenn dein Feind hungert, ein Bibelwort, dann gib ihm zu essen und wenn dein Feind dürstet, dann gib ihm zu trinken. Das war der vorherige Gedanke, den Gott gerade vergessen hat, noch zu sagen. Aber das hat uns motiviert, das so zu machen, wie ihr das auf dem Bild seht. Meine Frau hat das ausgesprochen und ich habe dann gesagt, 3 Minuten vor diesem Gedanken, den du hattest, habe ich genau diesen Gedanken auch gehabt. Also haben wir das gemacht. Und am Morgen haben wir das so gemacht und ich habe demonstrativ meine Jahresbibel, die ich momentan am Durchlesen bin, dort vorne hingelegt. Und dann sind wir zum Essen gegangen den Morgen und dann kamen wir zurück und haben gesagt, mal gucken, was jetzt passiert ist. Und dann seht ihr jetzt das zweite Bild. Was fällt euch auf? Blendet das Bild nochmal zurück und dann nochmal vor. Guckt euch das Bild, das erste, nochmal an. Macht nochmal zurück. So haben wir es hingelegt. Und jetzt das zweite Bild. Und so lag es dann da, wie wir wieder ins Zimmer kamen. Dieser weiße Zettel war umgedrehtes Thank you und lag unter der Bibel mit den 20-Euro-Schein.
Wir haben geschlussfolgert. Gottes Wort ist ja immer die Wahrheit. Also wenn dein Hasser dir etwas Schlechtes tut, dann tu ihm was Gutes. Somit wirst du ihm heiße Kohlen auf sein Haupt sammeln und der Herr wird es dir vergelten. Mit anderen Worten, und wir vermuten, dass diejenige Person wirklich so ein schlechtes Gewissen hatte. Und diese heiße Kohlen, das ist der Scham. Und dass diese Person den Zettel einfach umgedreht hat und hat das Geld nicht genommen aus Scham. Also so haben wir das geschlussfolgert und haben gesagt, wie groß ist denn unser Gott? Und hoffentlich, und wir haben auch für diese Person, die wir nicht kennen, ob es Frau oder Mann war, keine Ahnung, haben wir für die Person gebetet, dass sie durch unser Verhalten, womit die nicht gerechnet hat, dass sie ins Nachdenken kommt. Wir sind gegen den Strom geschwommen. Wir haben also etwas Gutes getan, obwohl wir etwas Böses erfahren haben. Und ja, wir beten, dass diese Frau einfach Jesus Christus kennenlernt.
Ein Leben mit Jesus fordert uns heraus zu vertrauen in allen Lebensbereichen. Und als ich dieses Zeugnis gehört habe, hat es mich auch begeistert, wie Jesus wirklich auch in kleinen, großen Dingen unseres Alltags eingreift. Die Frage stellt sich nun, wie erhalte ich das Brot des Lebens? Wie man Brot isst, weiß jeder. Jesus essen kann man nicht. Was muss man tun, damit er in unser Leben kommt? Es gibt keinen anderen Weg, als dass ein Mensch sein Vertrauen auf Jesus setzt und ihm seine Schuld und Sünde bekennt. Herr Jesus, ich bin ein verlorener Mensch, vergib mir und erlöse mich von meiner Schuld und Sünde. Und wenn du das mit reinem Herzen, aufrichtigem Herzen sagst, dann wird Jesus in dein Leben kommen. Wenn du einen geistlichen Lebenshunger verspürst, die Last deiner Sünde erkennst und daran glaubst, dass allein Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, deine Not lindern kann, stillen kann, dann wende dich an ihn. Wenn du feststellst, dass Jesus nur noch eine fromme Randfigur, der Schokokuchen deines Lebens geworden ist, kehre um und lass Jesus wieder den Herrn und Meister deines Lebens sein. Heute kannst du satt werden und deinen Lebenshunger stillen. Jesus sagt heute zu dir, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr dürsten und hungrig sein.